Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Wann habe ich mal die Zeit, um auch mal wieder Kraft zu tanken?
Es gibt keine Möglichkeit, eigentlich krank zu sein.
Wir hatten auch keinen Tag frei in den letzten Jahren. Noch mehr am Schlaf sparen geht bei uns auch nicht.
Es wird vieles schön geredet.
Dementsprechend wünsche ich mir eigentlich auf allen Ebenen, dass wir als Familie ernster genommen werden. Und zwar wir im Sinne von natürlich alle vergleichbar betroffenen Familien, die unwahrscheinlich eben unter diesen körperlichen, mentalen und auch administrativen Lasten leiden tatsächlich.
So wird man halt im Stich gelassen. Immer wieder Rechtfertigung, Telefonate, Anträge. Aber es geht nie ums Kindeswohl. Es geht ums Geld.
Das sagen Eltern bundesweit, die ihre chronisch kranken Kinder, ihre Kinder mit Behinderungen pflegen, daneben oft weitere Kinder haben, manchmal auch mehrere mit einer Behinderung. Weil oft die Zeit fehlt, kommen die Stimmen per WhatsApp-Nachricht, dann, wenn die Kinder schlafen oder anderweitig betreut werden.
Pflegende Eltern, alleingelassen, unsichtbar. Ein Feature von Christina Rubert.
Das darf man auch nicht kleinreden. Das ist eine großartige menschliche Leistung.
Sagt Gesundheitsminister Karl Lauterbach Ende Mai im Bundestag. In seiner Rede zum reformierten Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz betont er die Bedeutung der Pflegenden in Deutschland.
Das ist aus meiner Sicht die Perle unseres Sozialstaates.
Jetzt muss ich einmal kurz auf die Uhr gucken. Oh ja, Paul, wir müssen los. So schlumpf. So, Mausebär, du bist heute ganz schön kaputti, hä? Huh? Das Wochenende war so aufregend für dich. So, auf geht's.
Stefanie Ruhmann, groß, blond und eher zart gebaut, schiebt den schwarzen, schweren Reha-Buggy zum Kastenwagen in der schmalen Hauszufahrt, hebt ihren blond gelockten Sohn mit kleiner Zahnlücke ins Auto.
So, Paula. Auf geht's. Ha? Achtung. Eins, zwei, drei.
Die beiden sind auf dem Weg zum vierteljährlichen Check beim Kardiologen des jetzt Siebenjährigen. Stefanie Ruhmann schnallt Paul an, fixiert seinen spannungslosen Oberkörper, damit er nicht vornüberkippt. Paul trägt bequeme Stoffhosen, ein kleines Halstuch. Er spuckt viel.
Mit 11 Wochen ist es passiert sozusagen und anschließend waren wir sehr lange im Krankenhaus. Und da wussten wir überhaupt gar nicht, wo oben und unten ist und was das alles heißt und was jetzt da auf uns zukommt.
Paul kam mit einem Herzfehler auf die Welt. Der fiel aber erst nach ein paar Wochen auf, als sein Herz unregelmäßig schlug, es aussetzte, er reanimiert werden musste. Das dauerte lang. So lang, dass er heute mit schweren Gehirnschäden lebt. Paul kann nicht laufen, nicht selbstständig essen, er spricht nicht, trägt Windeln, ist klein und zart für sein Alter. Hat Pflegegrad 5. Aber er lächelt, wenn ihm etwas gefällt und er weiß, was er will.
Wir müssen jetzt in den Untersuchungsraum.
Demnächst, ja.
Paul, wollen wir los?
Wollen wir loslegen, Paul?
Willst du deine Herzwerte nehmen? Auf geht's. Nee.
Stefanie Ruhmann und ihr Mann wünschten sich nach Paul ein zweites Kind, ließen sich testen, ob sie vielleicht Träger für seine Krankheit seien. Nein, hieß es damals, wohl eine Spontanmutation, die Pauls Herzfehler auslöste.
Die Schwangerschaft war unauffällig. Ich wurde natürlich sehr viel untersucht, viele Ultraschalls gemacht, um zu schauen, ob das Kind halt auch wieder einen Herzfehler hat. Und da war alles in Ordnung.
Ihre Tochter Tilda kam vor knapp 6 Jahren gesund zur Welt, so sagten die Ärzte, bis auch sie dieselben Anzeichen zeigte wie ihr Bruder.
Und im Alter von 4 Wochen habe ich gesagt, die ist schon wieder wie Paul damals. Also bestimmte Auffälligkeiten wie eine ganz schnelle Atmung, also sehr unruhig sind die Kinder, wenn die Herzen schwach werden, schwitzen beim Trinken. Weil meine Hebamme wollte mich auch beruhigen. Meine Mutter meinte, nee, dein Gefühl stimmte doch damals bei Paul auch. Geh mal zum Arzt. Ja, und da wurde dann relativ schnell festgestellt, dass ihr Herz auch riesig ist. Und dann waren wir irgendwie an einem Tag da und am nächsten Tag mussten wir ins Herzzentrum. Und da ist sie dann eigentlich für 9 Monate nicht mehr rausgekommen.
Mathildas Herzfehler konnte behandelt werden, sie bleibt aber chronisch krank. Plötzlich hatte das Paar zwei schwerkranke Kinder. Paul, der sichtbar behindert ist, Tilda unsichtbar. Ein Leben, in dem Tag und Nacht die Pflege der Kinder im Mittelpunkt steht. Ein Leben, in dem ihnen wenig Verständnis und Hilfe entgegengebracht werden. In Deutschland, so Zahlen des Paritätischen Gesamtverbands, leben derzeit 240.000 Kinder unter 20 Jahren mit Behinderungen oder chronischen Krankheiten. Macht knapp eine 500.000 pflegende Eltern, wenn die Väter mitmachen, die Mütter nicht alleinerziehend sind, die Kinder zu Hause gepflegt werden. Dazu kommen Geschwister. Schätzungsweise 1 Million Menschen in Deutschland führt ein Leben mit pflegebedürftigen Kindern. Diese Familiensysteme werden täglich auf die Probe gestellt. Man hört und sieht sie kaum.
Ganz ruhig, Paul. Ganz ruhig. Ganz ruhig.
Zurück zu Stefanie Ruhmann. 3 Stunden pro Woche kam damals der familienunterstützte Dienst ins Krankenhaus, kümmerte sich dann um die Pflege der kleinen Tilda, erzählt sie. Denn dafür hatte das Klinikpersonal keine Zeit. Die 3 Stunden wären eigentlich ihre Erholungszeit gewesen, doch sie konnte sie nicht für sich nutzen. Ihr Mann ging zur Arbeit, Stefanie Ruhmann fuhr ihren damals gerade 2 gewordenen Paul zum Arzt, zu Therapien. Zeit für durchgängigen Schlaf, Zeit ohne Sorgen, die ist bei pflegenden Eltern quasi nie vorhanden.
Das Herz ist mal richtig gut, dann ist es mal wieder ein bisschen schlecht. Und dann gibt es halt auch wieder mal Phasen, wo er ganz stark diese Herzrhythmusstörung hat und wo wir halt immer nicht so genau wissen, in welche Richtung das geht. Weswegen wir auch schon mit dem Palliativteam beispielsweise in Verbindung stehen und auf weiteres Vorgehen besprochen haben, wenn halt es wieder zum Reanimations-2 beispielsweise kommen sollte und was dann gemacht wird und was nicht. Heute ist er zum Beispiel besonders schlapp, was dann immer bei mir schon wieder so ein bisschen Alarmglocken anlaufen lässt.
Ein bisschen Musik nachlegen, Paul.
Das Glockenspiel ist gut, ne? Ich bin entspannt.
Pauls Kardiologe, Dr. Jens Timme, schallt sein Herz, lenkt Paul ab, nimmt sich für diese Untersuchung viel Zeit.
Aber die Klappen schließen gut und die Herzpulse wächst adäquat mit.
Das ist sehr gut.
Ja. Dann machen wir jetzt wieder Licht an, nicht erschrecken.
Uiuiui, zäh geworden, ha?
Als bei Paul eine Hüft-OP anstand und seine Mutter sich von den Ärzten in der Klinik nicht ernst genommen fühlte, erzählt Stefanie Ruhmann, rief sie Dr. Timme an, bat um seine Unterstützung. Das Besondere, der Kardiologe öffnete abends nochmal seine Tür, untersuchte Paul, klärte die notwendigen Medikamente ab. Auf solche Ärzte oder Ärztinnen ist Stefanie Ruhmann selten gestoßen, sagt sie.
Das war für uns total besonders und ich glaube nicht, dass es so, das ist definitiv nicht die Norm. Und da waren wir sehr, sehr dankbar.
Ich versuche es so zu machen, wie ich wäre an der Stelle und würde dann halt jemanden haben wollen, der sich ein bisschen reinversetzt. Nicht nur in das rein Fachliche, sondern auch in das Menschliche. Und dann kann man einiges besser machen vielleicht. Also es war immer meine Devise, es ist wie mein Sohn. Was würde ich mir wünschen, wenn ich an der anderen Seite stände? Und es geht so schnell, dass man auf der anderen Seite steht.
Denn über 96% der Behinderungen sind nicht angeboren. Sie kommen im Laufe des Lebens durch Krankheiten, durch Unfälle. Wie viel er den Eltern, die zu ihm kommen, letztendlich helfen kann, sagt Dr. Timme, lege auch viel an deren Durchhaltevermögen, an Eigeninitiative und Verständnis dafür, was ihr Kind braucht.
Ich glaube, dass die Eltern leider fast ein bisschen die entscheidende Schnittstelle sind. Ja? Wenn die Eltern das nicht haben, dann glaube ich, dass leider in diesem System da einige Kinder auch hinten runterfallen. Das ist leider nicht zu überbrücken, auch nicht als Arzt, weil dafür hat man zu viele solche Schicksale, die man nicht rund um die Uhr betreuen kann, weil es funktioniert gar nicht. Sie kommen ja halbstündlich rein und sind eben viele auch so krank. Ja. Die Hauptlast liegt bei den Eltern. Leider Gottes.
So, erst der rote Nadel.
Eine Krankenschwester klebt Paul Elektroden auf die Brust. Der Termin beim Kardiologen heute ist nur einer von sehr, sehr vielen Arzt- und Therapieterminen für ihre beiden Kinder, die in Stefanie Romans Kalender stehen. Kinder mit Behinderungen zu pflegen ist ein Vollzeitjob, ohne Feierabend oder freie Tage. Zu Hause hieft Stefanie Roman den wuchtigen Buggy wieder aus dem Auto, schiebt ihn mit Paul darin über die Stufen in ihre Doppelhaushälfte. Die hatten sie vor Pauls Diagnose frisch bezogen, mit einem Kind, das nicht laufen kann oder alles anders.
Ja, eine Rampe haben wir beantragt, ich glaube, vor 3 Jahren. Und dann war dann schon jemand hier zum Ausmessen und da hätten wir aber irgendwie in Vorleistung gehen müssen mit 3.000 Euro. Und da heißt halt, aber ich weiß auch gar nicht, ob die Krankenkasse mir es am Ende wirklich genehmigt oder nicht. Doch, doch, das würde sie schon einmal so. Nee, das ist mir zu unsicher, das mache ich nicht. Dann hole ich ihn jetzt hier weiter hoch. Oder wir legen uns irgendwann hier ein Brett hin oder so.
Die Rampe bis zur Haustür ist nur ein Beispiel von vielen Hilfsmitteln, für die pflegende Eltern überall in Deutschland Anträge stellen, je nach Art und Nutzen bei Krankenkassen oder der Pflegekasse. Für einen größeren Rollstuhl, für Windeln oder einen Sprachcomputer. Sehr oft müssen sie Widerspruch einlegen, das alles neben Arztbesuchen, Therapien, einem Rest Familienleben, der Sorge um genug Einkommen, wenn höchstens ein Elternteil voll arbeiten kann, wenn überhaupt. Verschreibungen allein der Ärzte oder Ärztinnen reichen selten, berichten frustrierte Eltern, vor allem Mütter, aus Brandenburg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, aus ganz Deutschland.
Ja, also es ist immer ein reiner Kampf. Und als pflegende Angehörige beantragt man ja nicht willkürlich irgendwelche Hilfsmittel, weil man Lust darauf hat, sondern weil man sie ja wirklich benötigt. Ich musste bei unserer Kasse bisher immer in den Widerspruch gehen.
Wir kämpfen seit März um einen elektrischen Rollstuhl für unseren Sohn. Es heißt wortwörtlich in dem Gutachten, dass die Versorgung für unseren Sohn wirtschaftlich und zweckmäßig viel zu hoch wäre. Also das steht nicht im Zusammenhang mit dem Nutzen.
Und wir hatten auch einmal so einen Fahrradanhänger beantragt. Einfach, dass wir auch als Familie mal zusammen Fahrradausflüge machen können, was sonst bisher immer nur getrennt möglich war, dass einer mit unserem Sohn zu Hause bleibt und der andere mit den anderen Kindern halt irgendwie mal einen Ausflug macht. Und der wurde uns am Ende abgelehnt, weil gesagt wurde, naja, wir haben ja einen Rollstuhl und es würde reichen, wenn wir mit ihm das Wohnumfeld nahe Gebiet erkunden. Und dann muss man eben auf Wegen fahren, die eben nicht unwegsam sind. Und also das fand ich dann schon sehr diskriminierend.
Ich finde es immer sehr schade, dass wir Eltern so ein bisschen unter Generalverdacht gestellt werden. So als ob wir uns irgendwelche Leistungen wie Schmarotzer erschleichen, die uns aber eigentlich nicht zustehen und die wir nicht brauchen. Ich denke, niemand steht in der Früh auf und sagt, ach, heute beantrage ich mal einen elektrischen Kinderrollstuhl, wenn er ihn nicht braucht.
Dann dauert das fast 3 Jahre und das Kind hat immer noch keinen Rollstuhl. So sieht's aus.
Trotz Rezept vom Arzt und Diagnose hat man wirklich Schwierigkeiten, zuzahlungsfreie Windeln für die Kinder zu bekommen. Also manche zahlen, 20 Euro im Monat, manche aber auch 70 Euro. Weil ein Kind mit 8, 9 oder 10 Jahren hat nun mal keine Standardwindelgrößen mehr.
Es kostet mich extrem viel Zeit. Es kostet mich so viel Energie. Und wenn dann auch noch Widersprüche ins Haus flattern von der Krankenkasse, die sagt, na, eigentlich braucht ihr Sohn das doch gar nicht, dann denke ich auch so, wieso? Das macht ihr mit einem ganz bewussten Kalkül. Das ist jetzt eine Unterstellung. Es ist meine subjektive Wahrnehmung. Nach dem Motto, wir probieren es erstmal. Die sind doch eh schon kaputt.
Und es gibt halt Menschen, die ihr Leben lang total neben der Spur leben, sich ungesund ernähren, trinken, rauchen und null Sport machen. Und da sagt dann keiner, wieso sollen wir jetzt hier 30.000 Euro für eine Herz-OP in die Hand nehmen. Ne, aber bei einem kleinen Jungen, der völlig unverschuldet schwer krank geworden ist, da wird dann an jeder Ecke nachgefragt. Da wird jeder Euro dreimal umgedreht.
Die GKV, die zentrale Interessenvertretung der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen in Deutschland, reagiert schriftlich.
Eine pauschale Kritik an der Versorgung mit Hilfsmitteln ist aus unserer Sicht unbegründet. Nach unseren Informationen verlaufen gerade bei Kindern viele Hilfsmittelversorgungen reibungslos. Bei Kindern mit mehrfachen oder komplexen Behinderungen gestalten sich die Verfahren allerdings oft aufwendiger. So müssen beispielsweise weitere Unterlagen angefordert werden oder der medizinische Dienst einbezogen werden. Der Sinn dieser genaueren Prüfungen ist es, eine möglichst passgenaue Versorgung zu gewährleisten und Fehlversorgungen zu vermeiden.
Mit der Pflegereform soll es ab Januar 2024 mehr Geld für Pflegebedürftige und pflegende Angehörige geben. Gesundheitsminister Karl Lauterbach verkauft die Reform in seinem Karl-Text in den sozialen Medien so.
Wenn man zum Beispiel als Angehöriger selbst pflegt, dann steigen die Geldmittel, die man bekommt, um 5%. Später wird das nochmal angehoben um 4,5%, aber es ist erstmal eine Erhöhung. Also da werden die Leistungen verbessert. Die Pflege durch Angehörige ist natürlich eine sehr belastende Arbeit. Da kann man also tatsächlich nur danken, dass es so viele Menschen gibt, die das tun. Die bedürfen auch einer Entlastung, das sind wir schuldig.
Allerdings sind diese 5% Steigerung kein echtes Plus, kritisieren soziale Verbände. Auch Anne Linneweber vom Paritätischen Gesamtverband. Sie ist dort zuständig für die Themen Gesundheit, Teilhabe und Pflege.
Die Leistungsbeträge, die erhöht werden, spielen für die pflegenden Angehörigen nicht wirklich eine Rolle, weil die sind bereits von der Inflation der letzten 2 Jahre aufgefressen. Also man hat im Prinzip nichts davon von der Erhöhung in der Praxis.
Anne Linneweber kann der Reform aber auch etwas Positives abgewinnen, das sogenannte Entlastungsbudget.
Demnach können jetzt Gelder, die ursprünglich für die Kurzzeitpflege zur Verfügung standen, jetzt auch für die Verhinderungspflege verwendet werden.
Verhinderungspflege bedeutet, dass pflegende Eltern, wenn sie verhindert sind, weil sie zum Beispiel krank sind, ihre Kinder durch einen ambulanten Pflegedienst, durch Einzelpflegekräfte, ehrenamtlich Pflegende, aber auch durch nahe Angehörige pflegen lassen können.
Und das bedeutet einfach, dass Eltern mit pflegebedürftigen Kindern viel niedrigschwelliger auf Hilfen zugreifen können, weil sie eben nicht mehr die professionelle Hilfe dafür in Anspruch nehmen müssten.
Professionelle Hilfe, die allerdings kaum existiert. Denn nur die wenigsten ambulanten Pflegedienste haben ihr Angebot auf pflegebedürftige Kinder ausgerichtet. Meist sind sie spezialisiert auf die Pflege alter Menschen. Durch die Einführung eines gemeinsamen Jahresbeitrags für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege wird zumindest das Budget höher, mit dem Eltern auch Bekannte oder Freunde einbinden und für die Pflege bezahlen können, so die Idee. Wenn es denn geeignete Menschen in ihrem Umfeld gibt, die sich selbst die Pflege eines Kindes mit Behinderung zutrauen. Was außerdem neben qualifizierten Pflegekräften für Kinder fehlt, sind Kurzzeitpflegeplätze. Also Einrichtungen, in denen pflegende Eltern ihr Kind für ein paar Tage professionell betreuen lassen können, um mal durchzuatmen, durchzuschlafen oder vielleicht sogar ein paar Tage in Urlaub zu fahren. Der Mangel an solchen Plätzen bedeutet, Eltern müssen teils hunderte Kilometer fahren, um ihr Kind für ein paar Tage professionell betreuen zu lassen. Eine Einrichtung aussuchen, die zu den Bedürfnissen ihres pflegebedürftigen Kindes passt, das können sie selten. Und wenn sie einen Platz in ihrer Nähe finden, bleiben die Hürden hoch, so wie es eine Mutter aus Baden-Württemberg beschreibt.
Das ist so irre, das kann man sich teilweise gar nicht vorstellen. Zum Beispiel für die Kurzzeitpflege muss ich einen Antrag auf freiheitsentziehende Maßnahmen stellen. Das ist schon ein toller Begriff, freiheitsentziehende Maßnahmen. Bedeutet, meine Tochter sitzt im Rollstuhl und hat einen Gurt am Bauch. Mehr braucht sie Gott sei Dank nicht, aber den kann sie nicht selbstständig öffnen. Also entziehen wir ihr hier die Freiheit. Und dazu muss ich einen Antrag ans Gericht stellen. Ich muss mit dem Kinderpsychologen ein Gutachten einholen. Das Jugendamt ist beteiligt und Mara kriegt einen Verfahrensbeistand. Dann hat man einen Gerichtstermin. Und dann kriegt man die Bestätigung, dass für ein Jahr jemand Fremdes diesen Gurt schließen darf. Und das sind so Sachen, das kostet so viel Kraft dafür, dass ich vielleicht 7 Tage Entlastung bekomme, habe ich aber einen wahnsinnigen Aufwand vorher. Und das macht mich einfach wütend. Das ist nicht das Kind, das die Probleme schafft, sondern das System.
Kannst abbeißen.
Zurück zu Paul und seiner Mutter. Gleich wollen beide gemeinsam die 5-jährige Tilda aus ihrer Kita in Berlin-Marienfelde abholen.
Und rein.
Zack. Aber vorher soll Paul noch auf das Galileo, eine Art Rüttelbrett. Stefanie Ruhmann schlingt grün-schwarze Kunststoffschienen um Pauls Füße und Waden. Sie sollen sie stützen, darüber etwas klobige schwarze Schuhe angepasst an Pauls Fußstellung.
So, schön hochstellen. Füße gerade. Hände nach vorne. Festhalten. Komm, halt dich schön fest, Pauli. Und los geht's.
Das ist für die Hüfte und für die Beine, für den Muskeltonus, dass sie überhaupt Muskeln aufbauen können, weil jetzt Paul zum Beispiel ja auch nicht steht und dadurch Muskeln gestärkt werden, ohne dass er läuft.
Keine Kassenleistung, sondern selbst bezahlt, sagt Stefanie Ruhmann. Neben dem quasi Vollzeitjob als pflegende Mutter ist sie Business-Trainerin, Coach und Ehefrau.
Wenn alle sagen, oh, so ein Erlebnis, das schweißt doch voll zusammen. Und dann sage ich, nee, das ist die größte Arbeit, dass überhaupt eine Beziehung und eine Ehe überlebt. Ein heißer Tipp, viel reden miteinander. Und aber auch den anderen mal sein lassen und denen auch seinen Rückzugsort. Ja, aber immer wieder ausdiskutieren auch, dass jeder auch sagt, ey, beide müssen ran, wir beide sind in der Pflicht.
An 3 Tagen pro Woche arbeitet sie angestellt, an 2 selbstständig. Zumindest dann, wenn beide Kinder so fit sind, um in Schule und Kita gehen zu können.
Eine Runde noch, okay? Dann bist du fertig, dann geh Mathilde abholen. Machen wir das? Die freut sich schon ganz doll auf dich.
Eieiei, geschafft.
Fertig mit Durchrütteln.
Stefanie Ruhmann und ihr Mann hätten sich von Anfang an Unterstützung gewünscht. Sie fühlten sich alleingelassen in ihrer Elternrolle mit 2 schwerkranken Kindern. So wie alle, die hier ihren Alltag als pflegende Eltern schildern.
Durch die Krankenkasse erfährt man zum Beispiel ganz, ganz viele Dinge nicht, was man da alles beantragen kann, ne? Sei es Entlastungsbeitrag, sei es Verhinderungspflege, also das wird einem ja gar nicht gesagt.
Wir mussten bisher noch nicht vor dem Sozialgericht klagen. Wenn das auf uns zukommen würde, da würde ich mich jetzt nicht genügend informiert fühlen. Also da wüsste ich jetzt überhaupt nicht, wo ich da anfange, an wen ich mich da wenden kann, was uns da an Rechtsbeistand oder Rechtsunterstützung zusteht.
Es geht zum Ersten darum, dass sich nämlich Eltern mit Pflegebedürftigen, mit behinderten Kindern oftmals eine Vielzahl von Dritten gegenübersehen. Also beispielsweise Pflegekassen, die gesundheitliche Versorgung, die Frage der Schule, die Frage Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die Frage, wie die Eltern sozusagen mit diesen ganz externen Partnern erstmal zurechtkommen. Dann gibt es verschiedenste Leistungsträger. Ne? Sie haben die Eingliederungshilfe, sie haben teilweise die Jugendhilfe, sie haben alles Mögliche sozusagen, Pflegekassen, Krankenkassen, und das überfordert viele Menschen und die Eltern müssen ja selbst erstmal sich organisieren. Und wir versuchen jetzt sozusagen da anzusetzen,
sagt Jürgen Dusel, der zuständige Bundesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen. Veränderungen durchsetzen kann auch er nicht, aber er kann Forderungen stellen, die Regierung beraten. Zumindest ein Punkt in der parallel laufenden Reform der inklusiven Kinder- und Jugendhilfe stimmt ihn aber gerade optimistisch.
Da gibt es jetzt ab 01.01.24 einen Lotsen, der sozusagen Eltern so ein bisschen durch diesen Dschungel der Zuständigkeiten lotsen soll. Aber der muss natürlich entsprechend ausgestattet sein, dass er sozusagen nicht nur irgendwie eine Worthülse ist, sondern tatsächlich Kompetenzen hat, unabhängig ist. Da arbeiten wir dran, aber da merke ich, geht es in die richtige Richtung. Weil man muss ja auf der anderen Seite sagen, dass dieses Hin- und Hergeschiebe von Zuständigkeiten nicht nur für die Eltern echt ein Problem ist und im Grunde auch kaum zu vertreten ist, sondern dass es ja auch für die Verwaltung unglaublich viele Kräfte bündelt und letztlich auch Geld kostet.
Was vielen pflegenden Eltern bisher Halt und Orientierung gibt, sind Selbsthilfeformate. Auf Facebook heißen solche Gruppen Hilfsmittel aktiv gegen Schwierigkeiten bei notwendigen Genehmigungen oder die Pflegerebellen. Oft geht es um Erfahrung mit Ämtern, aber auch mit neuen Medikamenten, manchmal um Orte, an denen auch Familien mit behinderten Kindern willkommen sind. Aus der Selbsthilfe entstanden ist auch der Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte Menschen, kurz BVKM, und die dortige Gruppe für Mütter mit besonderen Herausforderungen.
Ich bedauere es, dass Eltern mit jungen Kindern, also meine Tochter ist ja jetzt 32 Jahre alt, dass Eltern das Gleiche erleben, wie ich erlebt habe vor 32 Jahren, wenn es um die Diagnose geht, um die Mitteilung der Diagnose, mit dem Finden von Hilfs- und Unterstützungsangeboten, dass sich da für die Eltern nicht wirklich was verbessert hat.
Sagt Gertrud Zürlein, Vorsitzende der BVKM-Frauenvertretung. Sie engagiert sich dort seit Jahren, weil sie schon lange die Umstände kennt.
Sicherlich hat sich in der Struktur der Hilfsangebote was verändert, was die Pflegeversicherung zum Beispiel angeht, dass da andere Dinge heute relevant sind als vor über 30 Jahren. Aber dass Eltern da dran kommen an diese Hilfs- und Unterstützungsangeboten, ist nach wie vor dem Zufall überlassen. Wen begegnen die Eltern? Wen treffen die in der Klinik? Gibt es einen guten Sozialdienst in der Klinik, der sie darauf hinweist? Auch, dass es eine Frühförderstelle gibt, das war mir damals auch nicht bekannt. Das sind alles so Dinge, die die Eltern eher zufällig so nebenher erfahren, wenn ihnen jemand begegnet, der weiß, dass es das gibt und es ihnen sagt.
Nicht ins Ohr beißen.
Eieiei, geschafft.
Fertig mit Durchrütteln.
So, Paul, jetzt machen wir dich schnell noch eine Windel, wenn du hier eh stehst und dich festhältst. Ja, das können wir gleich ausnutzen. Dann müssen wir dich nämlich nicht hinlegen. Das magst du nämlich auch überhaupt nicht. Paul, mach jetzt auch nur ganz schnell einmal wechseln.
Zurück in Berlin-Marienfelde bei Paul und seiner Mutter. Auch Stefanie Ruhmann hat sich der Müttergruppe angeschlossen, ist sehr gut vernetzt, hat mit einer anderen Mutter einer pflegebedürftigen Tochter einen Podcast gestartet. Pflegegrad Glück heißt der.
Mit unserem Podcast wollen wir pflegende Mütter erreichen, ihnen zeigen, ey, ihr seid nicht alleine. Dass wir sagen, okay, wir müssen für uns schauen, wie wir für uns auch noch ein gutes Leben ermöglichen, weil sonst bist du ganz schnell in dieser Opferhaltung drin. Alles ist blöd, alles ist scheiße, alle sind gegen mich. Wir sind keine Opfer. Also wir sind starke Frauen, ja. Wir kämpfen jeden Tag für unsere Kinder und was wir alles leisten.
Mit Pauls frischer Windel ziehen die beiden los, um die 5-jährige Tilda von der Kita abzuholen. Paul im großen schwarzen Buggy, Tildas kleiner Roller obendrauf.
Was hast du denn da? Hallo Süße. Das
habe ich aber auch mitgebracht.
Guck mal, wen ich dir mitgebracht habe. Wen habe ich denn dir mitgebracht?
Tilda, groß für ihr Alter, schwerer als ihr knapp 2 Jahre älterer Bruder, im Peppa Pig T-Shirt, schiebt das Buggy-Verdeck über Pauls Kopf.
Das hat er selber gemacht.
Ja, hat er selber gemacht, ne? Das ist er verschwunden. Willst du mir mal hochmachen?
Alle drei machen sich auf den Weg zurück nach Hause. Tilda will ihren Bruder schieben, Paul lächelt zufrieden. Stefanie Ruhmann trägt den Roller, sie wirkt erschöpft.
Was ich mir wünschen muss für Otto ist einfach, dass Otto starke Eltern behält. Die Belastung ist hoch und es muss halt irgendwie sichergestellt werden, dass wir belastbar bleiben und dass wir Stärke ziehen aus gemeinsamen Aktivitäten, aber auch Stärke ziehen daraus, dass wir Entlastung haben, wir uns zurückziehen können, dass wir auch als Eltern vielleicht bestimmte Sachen einfach nur mal gemeinsam zu zweit erleben können, um dann eben auch wieder für Otto voll da sein zu können.
Ich wünsche mir, dass die ganzen Anträge, die ich stelle, dass die viel, viel schneller durchgehen, mit wenig Rückfragen. Und wenn vielleicht über ein zentralisiertes System, wo ich einmal reinschaue und sage, okay, Sie haben noch die und die Rückfrage, die kann ich hiermit schnell beantworten, anstatt immer diesen langen Papierwechsel hin und her.
Es wäre schön, wenn irgendwelche Ärzte, wenn sie schon ein Gutachten über mein Kind schreiben, wenigstens sich die Mühe machen würden und persönlich dann vorbeikommen würden und die Situation vor Ort anschauen würden.
Es wäre einfach gut, man würde zum Beispiel ein Büchlein kriegen, wo alle Themen drinstehen, wo man sich selber aussuchen kann, was ist jetzt für mein Kind relevant. Wenn es einfach Beratungsstellen gäbe, die auf Kinder spezialisiert sind, weil die Pflege von Kindern und die Pflege von älteren Menschen sind zwei völlig verschiedene Dinge. Und da einfach Ansprechpartner zu haben, die auch nicht nur 2 Stunden die Woche erreichbar sind. Es braucht einfach Personal in solchen Einrichtungen. Und es gibt ja so kleine Flyer oder so kleine Broschüren für alle möglichen Themen. Ich habe noch keins zu diesem Thema in die Hände gekriegt. Und vielleicht gibt es das. Aber man muss das halt auch wissen.
Was man sich halt wünscht, also mehr Verständnis für die Situation und mehr Hilfe dazu und mehr Unterstützung.
Die Stimmen der pflegenden Eltern, ihre Forderungen nach besserer Versorgung, weniger Bürokratie und mehr Sichtbarkeit, bis jetzt wurden sie kaum erhört. Vielleicht, weil sie nicht laut genug sind, denn dafür fehlt es ihnen an Kraft und Zeit.
Pflegende Eltern, alleingelassen, unsichtbar. Ein Feature von Christina Rubart. Es sprachen die Autorin und Heino Rindler. Ton Martin Eichberg, Regie Roman Ruthardt. Redaktion Carsten Burtke. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2023.